Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In dieser Episode wird es richtig technisch, aber vor allem richtig spannend, denn mein Gast erklärt ein Geschäftsmodell, das viele zwar täglich erleben, aber selten wirklich verstehen. Es geht um In-App-Werbung auf Milliarden von mobilen Geräten und zwar so personalisiert und präzise wie möglich, aber trotzdem ohne Cookies und ohne Tracking. In dieser Woche habe ich auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz Ingo Mittelmänne von der Verve Group getroffen, einem Unternehmen, das sich in den letzten Jahren vom eher unbekannten AdTech-Anbieter zum Marktführer in den USA entwickelt hat, auch gleichzeitig in den S-DAX aufgestiegen ist. Und wir haben über eine Plattform geredet, die jährlich über 1 Billion Transaktionen abwickelt, über KI-Modelle, die sich in Sekundentakt weiter trainieren und über Werbemärkte, die vom Smartphone bis zum Connected TV völlig neu gedacht werden. Damit viel Spaß beim Zuhören. Und damit, Herr Mittelmänne, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Verve hat ja in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt, eine eher unbekannte AdTech-Firma und inzwischen S-DAX-Unternehmen. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die Verve vielleicht noch nicht so ganz genau kennen, vielleicht können Sie einfach mal beschreiben, was ist denn eigentlich Ihr Geschäftsmodell? Was machen Sie?
Also Sie haben es eben schon gesagt, Verve ist eine Softwareplattform im Bereich AdTech, also Advertising Technology, Technologien für die Werbebranche. Und wenn Sie sich die gesamte Werbelandschaft einmal anschauen, dann gibt es da verschiedene Reifegrade, die verschiedensten Werbeformen von Radio über Fernsehen, dann modernere Formen wie E-Mail-Marketing, Social Media und dann gibt es eben die sogenannten Emerging Channels. Das sind die Technologien, die so weit heranreifen, dass sie für die Werbeindustrie interessant werden, um dort Werbung zu schalten und gleichzeitig aber noch so jung sind, dass noch nicht die großen Player der Industrie den gesamten Markt für sich besetzt haben. Und das sind die Bereiche, auf die sich Verve konzentriert und deswegen sind wir in mehreren Bereichen hier tätig, hauptsächlich aber im Bereich Mobile Advertising und hier fast vollständig im Bereich In-App. Also der Bereich der Werbeeinblendungen, den Sie innerhalb von Apps auf Ihrem Handy gezeigt bekommen. Also nicht in einem Browser, wenn Sie auch in Google Chrome browsen, sondern beispielsweise in der Handelsblatt-App, in der Wall Street Online-App, ohne jetzt exakt zu wissen, ob genau diese App auch bei uns angebunden sind. Denn, das muss man noch dazu sagen, wir machen 80% unseres Geschäfts in den USA. Wir sind klarer Marktführer in den USA im Android-Feld und noch viel stärker im iOS-Feld, also Apple.
Vielleicht können wir es ein bisschen mal am praktischen Beispiel durchexerzieren. Wie Sie schon gesagt haben, In-App-Werbung. An welchen Stellen kommen Sie zum Einsatz? Wenn ich, also einfach so aus Nutzersicht und natürlich gerne auch aus der Sicht der entsprechenden Anbieter, wo sind Ihre sozusagen Claims?
Ja, also generell ist zunächst mal zu sagen, dass an unsere Softwareplattform rund 65.000 Apps angebunden sind. Also 65.000 Publisher von Apps nutzen die Plattform von Verve, um ihre App zu monetarisieren. Nehmen wir mal als Beispiel die App der BBC. Ein User kommt auf diese Website, öffnet seine BBC-App. Wir sind ja nicht, wir reden hier nicht von einer Website, sondern vom In-App-Bereich. Dann hat er entweder ein Cookie auf dem Handy, was uns sehr, sehr viel verrät über ihn, oder wir können über unsere künstliche Intelligenz, die wir seit 4 Jahren entwickelt haben und die im Bereich Machine Learning führend ist in unserer Industrie, können wir über die Art und Weise, wie er beispielsweise über sein Handy streicht, wo er sich in der Welt aufhält, ob seine Augen aufs Display gerichtet sind oder nicht, können wir herausfinden, ob er wirklich aufmerksam gerade diese App verfolgt oder nebenbei fernschaut. Wir können sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ob sein Mann eine Frau ist, in welcher Altersklasse er ist, wo er sich auf der Welt aufhält und können sehr, sehr ähnliche Dinge herausfinden, wie bei einem User, der ein Cookie zulässt auf seinem Handy. Mhm. Aber genau dieser Privacy-Bereich, das ist der Bereich, in dem wir unsere DNA verhaftet sehen. Mhm. Das heißt, wir sind in der Lage, nahezu gleichwertige Ergebnisse für den Werbetreibenden über diese Person herauszufinden, ohne seine Privatsphäre zu verletzen. Und 80% der Nutzer würden auch gerne personalisierte Werbung erhalten, ohne dafür im Gegenzug etwas über sich preisgeben zu müssen, was mit dem man sie identifizieren könnte. Und da achten wir sehr penibel drauf. Das heißt, der User öffnet die App, scrollt durch die App und dann kommt er in den Bereich eines Feldes, in dem eine Werbung eingeblendet werden soll. In dem Moment nehmen wir diese Daten, die wir über den User haben, reichern sie mit weiteren Daten an, gehen auf die sogenannte Demand-Seite drüber, also die Seite unserer Plattform, auf der die Werbetreibenden bieten für diesen User und verauktionieren diesen Konsumenten in der Werbebranche. Sagen beispielsweise, wir haben hier einen 35-jährigen Mann aus Bayern, der Outdoor begeistert zu sein scheint und Adidas sagt, ich bin bereit, 1 Euro für die Einblendung der Werbung zu zeigen. Dann gehen wir zurück auf die sogenannte Supply Side, also wieder auf die Seite, auf der der Publisher sitzt und sagen, wir haben eine Werbetreibende, der 1 Euro für diesen Werbeplatz zahlen würde. Wenn wir auch auf dieser Seite die Option gewinnen, dann wird diese Werbung über unseren Service angezeigt. Alles, was ich gerade erzählt habe, dauert 0,1 Sekunde. Das heißt, dieser gesamte Prozess ist so schnell. Wir befinden uns hier im Bereich des sogenannten Programmatic Advertising. Alles läuft hier rein über Hochfrequenz-Trading-Systeme, so wie man das an der Börse auch kennt. Mhm. Wir bilden 1 Billion Transaktionen ab. Damit meine ich die deutsche Billion, auf Englisch 1 Trillion. Das heißt 2,6, 2,7 Milliarden Transaktionen am Tag. Das kann kein Mensch mehr von Hand durchführen. Das wird alles durch Computersysteme und AI gesteuert abgebildet. Und so haben wir es geschafft, sowohl im Bereich iOS als auch im Bereich Android Marktführer in den USA zu werden.
Bei den Börsenpodcasts kommt natürlich gleich die Anschlussfrage bei diesem ganzen System. Wo verdienen Sie denn dann? Und wie hoch ist denn eigentlich da die Marge, die man dort verdienen kann?
Das ist in der Tat sehr spannend. Wir sind einer der ersten Konzerne gewesen, die sich dafür entschieden haben, diesen gesamten Bereich, von dem ich gerade besprochen habe, in einer Plattform zu integrieren. Mhm. Früher war es üblich, dass ein Anbieter entweder auf der Supply-Seite, also auf der Publisher-Seite, oder auf der Demand-Seite, also auf der werbetreibenden Seite, aktiv war. Und dazwischen gab es den Marketplace, wo diese beiden Seiten gematcht wurden. Verve bildet all diese drei Bereiche ab. Dadurch bietet Verve sowohl dem Publisher als auch dem Werbetreibenden maximale Transparenz über das, was hier passiert im Zuge der Transaktion. Denn am Ende ist es hier auch eine Verauktionierung, bei der Geld im Raum steht. Und da sage ich wahrscheinlich nichts Neues. Man hat das jahrelang oder jahrzehntelang über die Werbeindustrie gehört, dass hier viel Betrug passiert ist. Wir tragen dazu bei, mit unserer Transparenz, dass sowohl der Werbetreibende wie auch der Publisher sich wohlfühlen mit dem Service und sich fair bedient fühlen. Und jetzt kommt's, und das, obwohl wir auf der Demand-Seite circa 20% Gebühren verlangen, für den Marketplatz 10% Gebühren und auf der Supply-Seite circa 20%. Das heißt, im maximalen Ausmaß könnte unsere Marge bei 50% liegen. Wir nehmen nicht immer an allen drei Bereichen teil. Das heißt, teilweise verauktionieren wir unser Inventory, also unsere angeschlossenen Publisher-Apps, auch über andere Plattformen. Aber Sie sehen das, unsere Bruttomargen liegen im Bereich der mittleren 40%. Das ist also schon sehr häufig, dass wir in dem Bereich die volle Marge mitnehmen. Wenn Sie jetzt mit mir als Mitarbeiter von Google sprechen würden, dann würde da wahrscheinlich 80% stehen. Und da können Sie erkennen, warum viele Werbetreibenden auch mit 50% sehr, sehr zufrieden sind, wenn der Service gut ist. Und dass unser Service ist offensichtlich gut, sonst hätten wir nicht so extreme Abstände zu den zweiten und dritten im amerikanischen Markt. Und von daher glauben wir, wir bieten einen guten Service zu einer hohen Marge, aber zu einer Marge, die absolut wettbewerbsfähig ist und die auch nachhaltig ist.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie arbeiten ja sehr viel auch schon mit KI, die ganze Systematik, dieses ID-Targeting. Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie da sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um regelmäßig in den weiteren Ausbau Ihrer Technologie zu investieren. Wie hoch sind die Investitionsquoten? Und
die Investitionsquoten an sich sind noch nicht mal so extrem. Also wir haben CapEx, Maintenance CapEx und Expansion CapEx auf einem relativ gleichbleibenden Level seit letztem Jahr schon. Wir sind auch an einem Level, wo wir nicht mehr ausgeben müssen. Das Wichtige ist der Zeithorizont, über den wir investiert haben. Denn wir haben bereits begonnen, unsere AIs, wir haben diverse AIs programmiert, auf Basis von Machine Learning, wie ich vorhin schon erzählt habe. Und das haben wir schon vor 4 Jahren begonnen, teilweise schon davor. Und im Gegensatz zu einem Large Language Model, wie Sie es von ChatGPT kennen, sind unsere AIs basiert auf Machine Learning und damit funktionieren sie und trainieren sich, wann immer wir an einem Bidding Table sitzen, und sie trainieren sich noch exorbitant viel besser, wenn wir den Prozess gewinnen, also wenn wir die Auktion gewinnen. Das bedeutet also, wenn wir bei 1 Billion Transaktionen im Jahr dabei sind und davon knapp die Hälfte gewinnen, übertreibe ich wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, wir trainieren unsere KI mit Lichtgeschwindigkeit.
Mhm.
Kein neuer Player, der sich heute entscheiden würde, an diesem Markt teilzunehmen, würde sowohl von Publisher als auch von Demand-Side mehr den Zugang bekommen, um überhaupt sich hier beweisen zu dürfen. Geschweige denn hätte er auch nur annähernd eine KI heute, die in irgendeiner Form mit unserer mithalten könnte. Deswegen sagen wir, der Markt, in dem wir uns hier aufhalten, steht kurz davor, ein geschlossener Markt zu werden. Auf beiden Seiten unserer Plattform, sowohl auf der Supply-Side als auch der Demand-Side, haben wir insgesamt rund 100 Konkurrenten. Wir glauben allerdings, dass nur 20 davon auf jeder Seite überleben werden. An jedem Bietertisch dürfen in der Regel 5 bis 7 Unternehmen, wie wir es sind. Das heißt, wir haben Konkurrenten. Wir sind glücklicherweise die Nummer 1. Das ist für uns aber nicht das Ausschlaggebende. Selbst wenn wir zurückfallen würden auf Nummer 3 oder 4, selbst wenn wir auf Nummer 10 zurückfallen würden, wären wir unter den Top 20. Das ist momentan der wichtige Punkt für uns. Es gibt momentan kein Anzeichen dafür, dass wir irgendwie zurückfallen würden. Wir entwickeln uns immer weiter weg von den 2-Platzierten und sind weiterhin sehr, sehr erfolgreich. Aber genau das ist eben der Punkt. Kleinere Unternehmen, die kritische Masse, die es nicht geschafft haben, kritische Masse aufzubauen, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um in größerem Umfang Zukäufe tätigen zu können, die werden höchstwahrscheinlich in den kommenden Quartalen schon auf der Strecke bleiben. Dieser Markt, Sie kennen es von der Entwicklung von ChatGPT, entwickelt sich eben nicht mehr in Zeiträumen von 5 oder 10 Jahren, sondern von 5 oder 10 Quartalen. Ja. Und entsprechend wird sich dieser Markt in den kommenden 24 bis 36 Monaten deutlich wandeln. Da sind wir sicher. Wir werden davon profitieren, da sind wir uns auch sicher.
Ja. Technisch haben Sie ja auch in den letzten Monaten deutlich aufgerüstet mit 2 Übernahmen. Einmal Captify Technologies Großbritannien und dann Arcado Group in Deutschland. Vielleicht können Sie mal kurz erläutern, was diese beiden Firmen in Ihrem Portfolio machen oder machen sollen.
Ich will noch nicht mal zu sehr auf die Details eingehen, denn ich bin schon ganz stolz, wenn unsere Zuhörer es schaffen, die grundsätzliche Plattform zu verstehen. Und da will ich nicht noch weitere Geschäftsmodelle einfügen. Es sind Unternehmen, die über sehr interessante Technologien verfügen, die sich an unsere Technologien anheften lassen. Im Falle von Captify ist das vor allem ein sehr großes Datenasset, was wir hier dazu gewonnen haben. Ein funktionierendes, profitables Geschäftsmodell, für das wir nach Quick Synergies, wie wir es nennen, das heißt Synergien, die wir innerhalb von 1 bis 2 Quartalen realisieren können, also Optimierung der Personalausstattung, vielleicht die Schließung einiger Standorte, weil wir selbst auch Standorte vor Ort haben, und vielleicht auch die Optimierung von Tech-Kosten, weil wir durch unsere Volumina vielleicht bessere Konditionen bei einzelnen Anbietern haben und vielleicht auch auf der Tech-Seite etwas noch Kleinigkeiten optimieren können. Da sprechen wir von einem EBITDA-Multiple von 5 im Fall von Captify. Mhm. Sie sehen, das sind Old Economy-Bewertungsmaßstäbe. Noch vor wenigen Jahren hätten Sie vielleicht das Fünffache des Umsatzes bezahlen müssen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber bestimmt das Zwei- oder Dreifache. Daran sehen Sie, das sind kleinere Unternehmen. Wir haben insgesamt rund 25 Millionen für Captify bezahlt, genauso wie im Fall von Arcado. Da haben wir auch rund 25 Millionen bezahlt. Arcado ist ein ganzes Stück größer. Arcado ist eine Tochtergesellschaft der Vectron und durch diese Nähe zu Vectron sind die Systeme dieser Gesellschaft in nahezu flächendeckend alle Kassensysteme in Deutschland verfügbar. Vielleicht nicht in jeder einzelnen Kasse, aber wir haben zu über 90% der deutschen Haushalte plötzlich Zugang über diese Kassensysteme. Und da sind wir im Bereich der sogenannten Retail Media Advertising. Da wird es dann kompliziert. Das heißt, hier tragen wir die Werbung vom Handy bis hinein in den Laden. Das ist technologisch unglaublich spannend für Werbetreibende. Aber jetzt kommen wir noch zum zweiten Add-on. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, über ein absolut hochwertiges Sales-Team zu verfügen. Wir verfügen bereits über eine tolle Technologie. Wir sind mit Abstand marktführend in den USA. Für uns ist es jetzt toll, gestandene Sales-Teams auch in Europa noch dazu zu gewinnen. Wir machen zwar auch knapp 20% der Umsätze bisher schon auf dem europäischen Markt, aber das soll natürlich zunehmen in Zukunft. Und diese Werbetreibenden, diese Firmen, die wir übernommen haben, haben extrem guten Zugang zu Werbetreibenden auf der Demand-Seite in neuen Märkten für uns und gleichzeitig tolle Sales-Teams onboarden. Dadurch können wir unsere Technologie wesentlich leichter an diese, unsere bestehenden Technologie, unsere bestehenden Services deutlich leichter an diese Kunden herantragen und gewinnen da drüber hinaus an Hebelungen für unser Kerngeschäft. Das heißt, die Geschäfte, die Akquisitionen, die wir getätigt haben, waren so schon sehr günstig, weil diese Firmen eben nicht mehr die kritische Masse hatten, um von sich heraus starkes Wachstum zu zeigen. Gleichzeitig waren es keine Restrukturierungsfälle. Das ist mir ganz wichtig, das zu unterstreichen. Unternehmen wirklich mit solidem, immer noch solidem Unternehmenswachstum und immer noch solider Profitabilität. Ja, und das sind eben genau solche Deals, wo wir dann trotz unseres hohen Verschuldungsgrades, was wir heute schon haben als stark wachsendes Technologieunternehmen, einfach nicht Nein sagen konnten. Und zwei Übernahmen in kürzester Zeit hintereinander im dritten Quartal gestemmt haben. Ja.
Wenn ich das mal so für mich nochmal einordne, Sie sind Marktführer in Amerika, bauen jetzt durch die Übernahmen auch vor allen Dingen auf der Vertriebsseite Ihr Geschäft in Europa, wollen Sie stark ausbauen. Kann man das jetzt so interpretieren, dass Sie von Europa deutlich höhere Zuwachsraten erwarten als in Amerika, wo Sie ja eigentlich schon um top sind? Oder?
Ja, ich sag mal so, die Marktdaten, die wir von externen Researchern erhalten, zeigen, dass wir klar auf der Nummer 1 sind, wo genau wir im Markt sind, dass also wie exakt unser Marktanteil aussieht, ob das jetzt 35, 40 oder 45% sind, das ist für uns gar nicht relevant. Der Markt wächst, die Märkte, in denen wir unterwegs sind, wachsen an sich momentan noch mit einem CAGR von 10%. Und das auch über die nächsten Jahre. Das heißt, da haben wir schon sehr, sehr starkes Wachstum. Mhm. Wir können über den nordamerikanischen Markt hinaus in sehr, sehr viele weitere Länder expandieren. Mhm. Und wir haben ja weitere Emerging Channels, die für uns sehr interessant sind. Also wir sind auch im Bereich CTV, also Connected TV, was Sie vielleicht von zu Hause kennen. Irgendwann ist man mal vom ersten Programm in die falsche Richtung abgerutscht und war plötzlich auf einem IPTV-Kanal, der dann 24 Stunden hintereinander Beverly Hills 90210 gezeigt hat. So ging es mir zumindest. Und plötzlich kommen dann Werbeblöcke da halt mittendrin. Und man merkt aber auch, wenn man sich das dann mal eine Stunde antut, es kommt irgendwie immer der gleiche Werbetreibende oder vielleicht wechseln hier drei ab. Es ist eine andere Werbelandschaft als im linearen Fernsehen. Das heißt, CTV ist ein sehr, sehr spannender Markt, in dem wir weiter expandieren wollen, der aber noch nicht den Reifegrad hat vom Mobile Advertising. Und dann gibt es, wie gesagt, den Bereich Retail Media, Digital Out-of-Home-Marketing. Podcast-Marketing. Sehr, sehr spannend. Klingt extrem lapidar, ist ja am Ende nur Radiowerbung, mag man denken. Aber den Zuhörer in kürzester Zeit zu klassifizieren und ihm eine für ihn spannende Werbung zu zeigen, die sich sowohl für ihn darin äußert, dass er nicht unglaublich gelangweilt bei dieser Werbeeinblendung ist und eventuell sogar noch die Message gut mitnimmt und für den Werbetreibenden entweder die Brand gestärkt zu haben oder wirklich explizit ein Produkt beworben zu haben. Das ist hier in der kurzen Zeit, wann die Einblendung stattfindet, immer noch ein technologisch anspruchsvoller Bereich. Und Podcast-Marketing ist gerade erst so richtig einstehen. Alles Bereiche, in denen wir drin sind, alles Bereiche, die noch von untergeordneter Umsatzbedeutung in unserem Unternehmen sind. Aber ich möchte es damit nochmal unterstreichen, die Wachstumsmöglichkeiten für Wurf, die sind für die nächsten 10 Jahre und darüber hinaus in großem Umfang gegeben.
Okay, das klingt schon mal sehr spannend. Trotzdem noch ein bisschen auf die kurze Sicht. Sie hatten ja, eine Guidance für dieses Jahr zwischen 485 und 515 Millionen Euro. Umsatz und 125 bis 140 Millionen bereinigtes EBITDA. Jetzt gehen wir schon aufs Jahresultimo zu. Die Guidance steht immer noch.
Also vielleicht mache ich hier mal kurz einen kleinen Schlenker zu dem, was uns dieses Jahr widerfahren ist. Denn wir haben ja seit 2019 insgesamt 16 Unternehmen übernommen, um uns technologisch und von unserer Marktpositionierung her zu dem Unternehmen zu machen, was wir heute sind. Natürlich haben wir auch während dieser ganzen Zeit extremes organisches Wachstum gezeigt. Wir sind nicht nur rein aus M&A entstanden, sondern dieses Zusammensetzen der einzelnen Bausteine gepaart mit starken organischem Wachstum hat uns eben zu dem gemacht, was wir heute sind. Aus diesen 16 Unternehmen mussten wir aber im zweiten Quartal irgendwann mal wirklich ein Unternehmen machen. Das heißt, alles, was wir geerbt hatten, 5 Supply-Side-Plattformen, 3 Demand-Side-Plattformen, haben wir nun auf jeder Seite zu einer Plattform zusammengießen müssen. Und dieser Prozess der Plattform-Unification sollte vollständig im zweiten Quartal stattfinden. Er hat sich aber 6 Wochen länger gezogen, als wir dies zunächst erwartet hatten. Das hat zu zusätzlichen Kosten geführt und hat dazu geführt, dass wir Umsätze, die wir mit unseren Kunden hätten realisieren können, überhaupt nicht realisieren konnten. Unsere Algorithmen haben teilweise tagelang nicht korrekt funktioniert. Wir konnten keine neuen Kunden onboarden. Wir konnten bestehende Kunden nicht auf die neue Plattform rüber migrieren. All das hat dazu geführt, dass wir im August einen Umsatzrevidierung vorgenommen haben und auch ergebnisseitig. Und selbstverständlich, dass man sieht es auch bis heute am Aktienkurs, dieser Effekt, ich habe es ja erwähnt, hat sich 6 Wochen länger auch in das dritte Quartal hineingezogen. Zusätzlich dazu haben wir Personalmaßnahmen vorgenommen, da wir ja durch die Zusammenlegung von Geschäftsbereichen dann in bestimmten Positionen weniger Personal in Zukunft benötigen. Unter dem Strich wachsen wir trotzdem jedes Quartal weiter, weil wir einfach ein sehr, sehr starkes Unternehmen sind, also auch personalzahlenmäßig. Aber wir haben uns doch von einer bedeutenden Zahl von Mitarbeitern getrennt. Das führt zunächst einmal zu Einmaleffekten auf der Kostenseite, aber natürlich schon ab dem 4. Quartal und vor allem auch im kommenden Jahr zu deutlichen Kosteneinsparungen. Und von daher ist nachvollziehbar, dass der Aktienkurs in den letzten 2 Quartalen etwas gelitten hat. Aber ja, wir kommen jetzt kommenden Dienstag mit den Q3-Zahlen an den Markt. Ich sitze heute am Mittwoch vor Ihnen. Sie können davon ausgehen, dass ich die Zahlen schon gesehen habe. Und da Sie aktuell kein Profit-Warning von mir sehen, sollte das ein gutes Indiz dafür sein, dass wir weiterhin zu unserer Guidance stehen. Es zeigt aber auch gleichzeitig, dass Investoren davon ausgehen können, dass sich die Gemütslage und der Newsflow über unser Unternehmen in den kommenden Wochen, Monaten und Quartalen deutlich stabilisieren sollte. Ich gehe davon aus, dass wir an die alten Wachstumsraten der vergangenen Quartale wieder anschließen können. Und ich glaube, dann sollte sich auch das Kursgeschehen um unsere Aktie wieder etwas normalisieren.
Ja, Herr Wildmann, herzlichen Dank für diese Ausführung. Wir sind natürlich dann alle gespannt auf die Q3-Zahlen und danach hören wir uns hoffentlich bald wieder. In dem Sinne, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Das war also dann Nebenwertewelt im Gespräch, diesmal von der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, das Gespräch mit Ingo Mittelmänner hat Ihnen einen spannenden Einblick in die EdTech-Welt und die Verve Group gegeben. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über Kommentare, ein kurzes Feedback auf unserer Podcast-Plattform. Und wenn Sie künftig keine weiteren Interviews verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal. Alle weiteren Folgen und zusätzliche Informationen rund um die Welt der Nebenwerte finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.nebenwertewelt.de. Damit nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Carsten Müller.